Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Einen schönen guten Tag. Die aggressive Machtpolitik Pekings in Hongkong ruft auch die britische Regierung auf den Plan. Klare Worte und konkrete Angebote kommen aus London. So stellt Großbritannien einem Teil der Hongkonger die Einbürgerung in Aussicht. Ein Angebot, das auf Kritik in Peking stößt, aber in Hongkong auf Interesse. Unser erstes Thema. Wir berichten außerdem über die Rolle der Frauen bei der Modernisierung arabischer Gesellschaften. In Marokko geht es um eine Strafrechtsreform und in Syrien um Frauen, die Männerberufe erobern. Und am Ende der Sendung blicken wir nach Kolumbien. Dort profitiert die Guerilla vom Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Zahl der Morde und Entführungen erreicht einen neuen Höhepunkt. Zur Übergabe der damaligen Kronkolonie Hongkong an China war am 30. Juni 1997 alles bis ins Detail geplant. Die 1200 Porträts der britischen Königin in den Amtsstuben waren abgehängt, die roten Briefkästen mit der Krone abgeschraubt und dann verließ der britische Gouverneur Chris Patten mit seiner Familie den Regierungssitz. In seiner letzten Rede verabschiedete sich der Beamte mit einer klaren Botschaft.
Now Hong Kong people are to run Hong Kong. That is the promise, and that is the unshakable destiny.
Jetzt sollen die Menschen Hongkongs Hongkong verwalten. Das ist das Versprechen und das ist das unerschütterliche Schicksal. So der letzte britische Gouverneur von Hongkong, Chris Patten. Doch ganz aus der Verantwortung für Hongkong wollen sich die Briten auch 23 Jahre später nicht ziehen, weil die 7,5 Millionen Metropole Schritt für Schritt immer stärker unter die Kontrolle Pekings gerät. Die britische Regierung will allen bis 1997 geborenen Hongkongern die nachträgliche Einbürgerung ermöglichen und Niederlassungsfreiheit in Großbritannien anbieten, sehr zum Ärger Pekings. Doch der Bedarf ist offensichtlich da, wie China-Korrespondent Steffen Wurzel berichtet.
Coco und ihr Mann Chuck Lun stehen in ihrer kleinen Konditorei im Hongkonger Stadtteil Mongkok. Die Kühlschränke brummen, sie sind gefüllt mit Törtchen und anderem Süßkram. Wie lange es den Laden noch gibt, ist offen, denn es ist gut möglich, dass die beiden auswandern. Hongkong ist nicht mehr das, was es mal war, beklagt der 41-jährige Chuck Lun. Wir sind hier geboren, erkennen unsere Stadt aber nicht mehr wieder. Deswegen fragen wir uns ernsthaft, ob wir in Hongkong bleiben sollen oder ob wir wegziehen. Die frühere britische Kolonie Hongkong gehört seit Mitte 1997 zu China, als sogenannte Sonderverwaltungsregion. Auf dem Papier genießt die Stadt weitreichende Autonomie, verwaltet sich also selbst. Die Zentralregierung in Peking ist nur zuständig für die Außenpolitik und die Landesverteidigung. So hatten es Großbritannien und China vor der Übergabe vereinbart. Doch in den vergangenen Jahren habe die kommunistische Führung ihren Einfluss auf Hongkong spürbar ausgeweitet, sagt Coco. Wir wollen Hongkong nicht verlassen, weil es uns nicht gefällt oder weil wir Hongkong hassen. Ganz im Gegenteil, wir lieben diese Stadt wirklich sehr. Allerdings scheint Hongkong nicht mehr der Ort zu sein, an dem unsere Grundrechte geschützt werden. Meinungsfreiheit, unzensierte Medien und vor allem Rechtsstaatlichkeit. Diese Grundrechte hatten die Menschen in Hongkong bisher. Doch damit ist nach Ansicht vieler Einwohnerinnen und Einwohner Schluss, spätestens seit Chinas Staats- und Parteiführung Anfang Juli das sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong in Kraft gesetzt hat. Früher hatten wir Versammlungsfreiheit, wir wurden nicht festgenommen, wenn wir Slogans gerufen haben bei Demos und wir wurden auch nicht angehalten und durchsucht, nur weil wir schwarze Klamotten tragen. Mit dem sogenannten Sicherheitsgesetz hat die chinesische Zentralregierung Anfang Juli eine Art Paralleljustizsystem in Hongkong etabliert, sagen Juristinnen und Juristen. Chinesische Ermittler und Geheimdienstleute haben nun weitreichende Möglichkeiten, kritische Menschen in Hongkong festzunehmen und anzuklagen. Als Folge haben mehrere Staaten angekündigt, dass sie Menschen aus Hongkong aufnehmen wollen, wenn diese ihre Stadt verlassen wollen. So wollen Australien, Taiwan und vor allem Großbritannien ihre Einwanderungsregeln entsprechend lockern. Im Falle von Großbritannien sei das quasi eine Selbstverständlichkeit, findet die 39-jährige Coco. Sie verweist auf den völkerrechtlich bindenden Übergabevertrag aus den 1980er Jahren. Die chinesisch-britische Vereinbarung war ein gemeinsames Dokument beider Seiten. Die Kommunisten in Peking haben ihr Versprechen gebrochen und deswegen sollte jetzt die britische Regierung Verantwortung übernehmen. Als Coco und ihr Mann Chuck Lun geboren wurden, war Hongkong noch britisch. Heute sind beide, völkerrechtlich gesehen, chinesische Staatsbürger. Für Coco ist Identität aber mehr als nur ein Ländername auf dem Reisepass. Bei Auslandsreisen hat mich das immer wieder beschäftigt. Soll ich in das Einreiseformular britisch oder chinesisch reinschreiben? Ich fühle mich tatsächlich sehr unsicher, was meine Identität angeht. Sicher ist nur eines, ich bin Hongkongerin. Weil Coco und ihr Mann vor der Übergabe Hongkongs am 1. Juli 1997 geboren wurden, haben sie Anrecht auf einen sogenannten British National Overseas Passport. Das ist ein Dokument, das bisher im Grunde nur zum vereinfachten Reisen nützlich war. Künftig aber, so plant es die britische Regierung, sollen sich alle Hongkongerinnen und Hongkonger mit so einem Pass in Großbritannien niederlassen können. Damit geht die britische Regierung auf Konfrontationskurs mit der Staatsführung in Peking. Diese erkennt den British National Overseas Passport nicht an. Chinas Regierungssprecher Zhao Lijian protestierte zuletzt immer wieder scharf gegen die Pläne der Regierung in London und drohte mit Vergeltungsmaßnahmen. Großbritannien verletze das Völkerrecht, wenn das Land bis zu 3 Millionen Menschen aus Hongkong ins Land lasse, so das Argument. Für die Süßwarenladenbesitzerin Coco und ihren Mann Chuck Lun ist es umgekehrt. Chinas Führung verletze in Bezug auf Hongkong das Völkerrecht. Auch, aber nicht nur wegen des neuen Sicherheitsgesetzes. Das ist ja nur der Anfang, sagt Chuck Lun. Die Situation in der Stadt verschlechtert sich, die Behörden werden immer mächtiger und unsere Freiheitsrechte werden kaputt gemacht. Wir bereuen unsere Entscheidung, auswandern zu wollen, also nicht.
Das vertraglich fixierte Versprechen ein Land, zwei Systeme wird von Peking Schritt für Schritt ausgehöhlt. Die Folge, immer mehr Hongkonger planen die Auswanderung. Steffen Wurzel über die Hintergründe. Im arabischen Frühling, der ab 2011 die Staaten Nordafrikas und des Nahen Ostens erfasste, schallte nicht nur der Ruf nach wirtschaftlicher und politischer Teilhabe durch die Länder. Die überwiegend junge Protestbevölkerung verlangte auch eine gesellschaftliche Öffnung. Doch dieser Ruf ist in vielen Staaten verhallt. Und so geht der Kampf für mehr Rechte auch gut ein Jahrzehnt später weiter. Derzeit vor allem in Marokko, wo die akademische Elite des Landes die gesellschaftliche Rückständigkeit anprangert. Abtreibungen sind verboten, Sex vor der Ehe und Homosexualität stehen unter Strafe. Die gesellschaftliche Realität ist indes eine andere. Die Marokkanerinnen lebten hors de la loi, außerhalb der Gesetzgebung, heißt es bei vielen Akademikern. Daher müssten sich nun die Gesetze ändern. Den Druck dafür versucht die Kampagne vor allem über die sozialen Netzwerke aufzubauen. Dunya Sadaki beschreibt uns, was dort zu lesen ist und wie groß der Druck auf die Politik für eine Strafrechtsreform geworden ist.
Morgens. Ich war im Arm meines Freundes am Strand. Wir haben uns nur umarmt. Da kamen Polizisten vorbei und haben uns für 24 Stunden festgenommen.
Ich bin mit meiner Schwester im Auto gefahren. Die Polizei hat uns angehalten. Weil meine Schwester adoptiert ist, steht in ihrem Perso ein anderer Nachname. Sie wollte nicht, dass wir unsere Eltern anrufen. Wir mussten sie bezahlen, damit wir gehen konnten.
Sie erklären, sie sind Gesetzlose. Hunderte, vor allem junge Marokkanerinnen und Marokkaner, erklären in sozialen Medien anonym, warum sie hors de la loi, außerhalb des Gesetzes leben.
Vor 2 Wochen hatte ich eine Fehlgeburt. Ich bin dann zur besten Klinik in Casablanca gegangen, um mich behandeln zu lassen. Aber weil ich meine Hochzeitsurkunde nicht dabei hatte, haben sie sich geweigert, mich zu behandeln.
Ich habe 3-mal abgetrieben. Meine Freundin ist schwanger. Sie kann es sich nicht leisten.
Ich habe Abtreibungsmedikamente für 300 Euro bezahlt. Manchmal kostet es sogar mehr als 800, obwohl sie weniger wert sind. Abtreibung in Marokko ist ein richtiges Geschäft.
Die Accounts auf Twitter, Facebook und Instagram laufen unter dem Namen Moroccan Outlaws. Dort gibt es zahlreiche solche anonymen Zeugenberichte. Zehntausende folgen den Seiten schon. Obwohl seit dem sogenannten arabischen Frühling Marokkanerinnen und Marokkaner mehr Freiheiten haben und wahrnehmen, hinkt der Alltag den Versprechungen der neuen Verfassung hinterher. Alte Moralvorstellungen und die aktuelle Realität passten oft nicht zusammen, sagt Sonja Terab, Mitinitiatorin und Journalistin. Das Strafgesetzbuch kriminalisiere immer noch das, was in Marokko schon lange Alltag ist.
Gesetzlos zu sein heißt, wir Marokkaner und Marokkanerinnen haben abgetrieben. Wir haben sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe und wir deuten mit dem Zeigefinger auf diese Verlogenheit, die Gewalt und Tragödien erzeugt. Wir sagen, streicht die Gesetze, die unsere individuellen Freiheiten kriminalisieren, auch die, die die LGBT-Community betreffen.
Das Kollektiv 490, wie es auch genannt wird, hat sich im Herbst 2019 gebildet. Die Zahl 490 spielt auf einen Paragraphen im marokkanischen Strafgesetzbuch ab, der sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe unter Strafe stellt. Sonja Terab sagt, sie wolle vor allem die junge Generation ansprechen und politisieren.
Wir sagen ihnen, ihr könnt euch nicht verlieben. Wenn ihr vergewaltigt werdet und schwanger werdet, riskiert ihr, ins Gefängnis zu kommen, wegen Sex außerhalb der Ehe. Und das erleben sie jeden Tag. Egal, welche jungen Leute in Marokko sie fragen. Habt ihr schon einmal Probleme mit der Polizei gehabt, weil ihr als Paar unterwegs wart oder hattet ihr eine Abtreibung? Werden viele Ja sagen.
Solche Geschichten sorgen regelmäßig auch für Schlagzeilen in Marokko. Zum Beispiel die Verhaftung der Journalistin Hajar Raisouni. Nach einem Frauenarztbesuch wird sie von der Polizei festgenommen. Wegen illegaler Abtreibung und Sex vor der Ehe angeklagt und verurteilt. Die Geburtsstunde der Bewegung.
Justement, on voulait dire.
Wir wollen damit sagen, es reicht uns. Wir haben genug. Diese Affäre wird nicht einfach so vorübergehen, wie so viele zuvor. Wir wollen sagen, stopp.
Das betont Journalistin Karima Nadir. Auch sie ist Mitbegründerin der Bewegung. Seit ihren Anfängen haben die Moroccan Outlaws national und international viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und das zeige Wirkung, sagen sie. Wenig später, wohl auch aufgrund des internationalen Drucks, wurde die verurteilte Journalistin Hajar Raisouni vom marokkanischen König begnadigt. Heute arbeiten die Mitglieder der Bewegung an Petitionen. Sie wollen, dass im Parlament über die Abschaffung jenes Paragraphen 490 diskutiert wird, der Sex vor der Ehe und Abtreibung kriminalisiert. Tausende Unterschriften haben sie schon. Dennoch, die Themen, die die Vertreterinnen der Bewegung ansprechen, provozieren viele in der konservativ geprägten marokkanischen Gesellschaft. Die Gesetze seien aber nicht das größte Problem, sagt Karima Nadir.
Die Gesetze zu ändern schaffen wir mittelfristig mit Druck, mit Lobbyarbeit. Um die Mentalität zu ändern, müssen wir uns an mehreren Fronten anstrengen. Wir brauchen Sexualkundeunterricht in den Schulen, mehr offene Debatten über individuelle Freiheiten, in den Medien, im öffentlichen Raum, damit diese Themen kein Tabu mehr sind, sondern einfach zu Alltagsthemen werden.
Weil die Themen jetzt bereits Alltag seien, das bewiesen auch die Zahlen, sagt Nadir. Zum Beispiel Abtreibungen. Ein legaler Schwangerschaftsabbruch ist in Marokko so gut wie unmöglich. Offiziellen Schätzungen zufolge gibt es aber täglich hunderte Abtreibungen. Illegal. Immer wieder liest man von toten Säuglingen im Müll, die von verzweifelten Müttern weggeworfen wurden. Nicht nur Abtreibung ist ein Tabu, sondern auch unehelich schwanger zu werden. Mutter und Kind leiden oft ihr Leben lang unter Stigmatisierung. Besonders davon betroffen sind Einkommensschwache im Land und Angehörige von Minderheiten, sagt Sonia Terab. Die Elite hingegen könne sich jederzeit mit Geld ihre Freiheiten erkaufen. Sie hofft, dass die Bewegung der Moroccan Outlaws Marokko verändern kann.
Vielleicht werden die jungen Leute der Zukunft nicht mehr mit diesem Damoklesschwert über ihren Köpfen aufwachsen. Sie werden ihre Kinder anders erziehen. Das heißt, die Kinder der zukünftigen Generationen werden in einem Marokko aufwachsen, wo bereits kein Staat mehr in dein Schlafzimmer eintritt, kein Staat mehr diese Art von Macht über dich hat.
Marokko,
Aktivisten wollen in Marokko eine Reform des Strafrechts erzwingen, Dunja Sadaki berichtete aus Rabat. Wenn Frauen in Männerberufe drängen, dann ist das nicht immer ein Hinweis auf die fortschreitende Gleichberechtigung, sondern manchmal auch die schlichte Folge von Kriegen. Kriege, die die männliche Population besonders stark dezimieren. Die Trümmerfrauen nach dem Zweiten Weltkrieg waren dafür ein Beispiel in Deutschland. Und die Taxifahrerinnen und Backwarenverkäuferinnen in Syrien sind ein anderes, aktuelles Beispiel. Weil viele Frauen durch den Krieg verwitwet sind, drängen sie in traditionelle Männerberufe. Björn Blaschke über die Folgen.
Hallo, ahlan.
Ferdus verabredet am Telefon mit einer Kundin, sie 10 Minuten später abzuholen. Eine Tour nach Mezze, einem Stadtteil von Damaskus. Ferdus Ahmed ist Taxifahrerin in der Hauptstadt von Syrien. Damit hat sie einen Job, der in der arabischen Welt traditionell Männern vorbehalten ist. Die Umstände haben Ferdus in diesen Job gebracht, der seit nunmehr fast 9 Jahren wütende Krieg. 2013 kamen sie, ihr Mann und die 4 Kinder nach Damaskus. In Deir-ez-Zor, ihrer Heimatstadt im Osten des Landes, lieferten sich seinerzeit Regierungseinheiten und Islamisten der späteren IS heftige Kämpfe.
Ich war Angestellte bei einer Privatfirma. Nachdem wir geflohen waren, hatte ich wegen des Krieges keine Arbeit mehr. Mein Mann war Beamter. Da unsere Situation sehr schwierig wurde, musste ich als Taxifahrerin arbeiten. Ich weiß, dass dieser Beruf ein Männerberuf ist. Allerdings musste ich wegen der Umstände Taxifahrerin werden.
Selbst im relativ offenen Damaskus schlug Ferdus anfangs Ablehnung entgegen. Viele ihrer Landsleute meinten, Frauen sollten hinten im Taxi sitzen, als Fahrgast, aber nicht vorne am Lenkrad.
Was mir bei meiner Arbeit sehr geholfen hatte, war, dass noch viele andere Familien aus Deir-ez-Zor in meinem neuen Viertel wohnen. Die Frauen rufen mich besonders gerne an und bestellen mich für Fahrten. Gott sei Dank bin ich jetzt erfolgreich.
So erfolgreich sie eben sein kann. Ein Mix aus Krieg, wirtschaftlichem Stillstand und jetzt Covid-19-Lockdown-Maßnahmen hat die Preise in Syrien in die Höhe schnellen lassen. Die für Lebensmittel sind zum Beispiel innerhalb nur eines Jahres um 200% gestiegen.
In diesen Corona-Zeiten gibt es weniger Arbeitsaufträge. Und die Lage im Land ist noch schwieriger, da alles teurer geworden ist. Die Fahrten zum Markt zum Beispiel sind weniger geworden. Es ist kein leichterer Job, insbesondere in Kriegszeiten. Wir hören manchmal, dass Taxifahrer entführt werden. Deshalb habe ich Angst und lehne viele Fahrten ab.
Auch Soha macht einen Job, der in der arabischen Welt männertypisch ist. Sie arbeitet in einer Bäckerei als Verkäuferin.
Mein Mann wurde entführt. Ich weiß nicht, was aus ihm wurde. Ich habe einen 9 Jahre alten Sohn.
Zudem muss sie ihre Mutter mit versorgen, weil ihr Vater tot ist und ihre Geschwister selbst nur knapp über die Runden kommen. Als Soha in der Familie erzählte, dass sie zur Not auch einen Männerjob annehmen würde, lehnten ihre Verwandten das zunächst ab.
Niemand wollte mich das machen lassen, aber es wurde sehr eng bei mir und ich habe ihnen erzählt, dass ich arbeiten muss, damit ich die Miete bezahlen und selbst leben kann.
Der Eigentümer der Bäckerei hatte Mitleid, als Soha ihn nach einem Job fragte und stellte sie an. Und Soha hat den Laden aufgemischt. Ihr Vorgänger hatte manches Brot an der Kasse vorbeiverkauft und obendrein Trinkgeld kassiert von Leuten, die er bevorzugt behandelte. Sohas ehrlicher Stil kam nicht bei allen Kollegen an.
Das hat viele Probleme gebracht und auch viel Hass gegen mich. Der Geschäftsführer war aber auf meiner Seite, weil er gesehen hat, wie sich die Lage verbessert hat.
Die Kunden haben sich an Soha gewöhnt, sagt sie. Sie schätzten die Ehrlichkeit, die mit ihr in die Bäckerei einzog. Viele Geschäftsleute nutzten die Krise in Syrien aus. Und die Krise wurde jüngst noch vertieft. Ein neues Gesetz der USA, der CISA Act, droht denen, die mit Syriens Regierung Geschäfte machen, mit Strafen. Das setzt der Wirtschaft zu.
Das trifft nicht nur mich, sondern das ganze Volk. Die Lage ist sehr schwierig. Mit meinem Lohn kann ich nur Brot kaufen. Die Lage ist nicht mehr wie früher. Niemals. Jeden Tag steigen die Preise auf dem Markt. Die Händler monopolisieren die Waren. Die Preise sind nicht normal. Wenn der Wert des US-Dollar an einem Tag steigt, aber am nächsten Tag wieder fällt, bleiben sie bei den hohen Preisen. Möge Gott es uns erleichtern.
Vielleicht zwingt die Not die Syrer dazu, Traditionen zu überdenken. Vielleicht gehen sie eines Tages aus Krieg und Krise emanzipiert hervor.
In Syrien drängen immer mehr Frauen in Männerberufe. Sie hörten einen Beitrag von Björn Blaschke. Auf dem ersten Höhepunkt der Corona-Pandemie hat der UN-Generalsekretär eindringlich alle Konfliktparteien auf der Welt gewarnt. Es sei nun Zeit für einen weltweiten Waffenstillstand, für einen Lockdown der Kämpfe, um den Kampf gegen Corona aufzunehmen, so Antonio Guterres.
Today, I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world. It is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives.
Wie so oft verhalten die Forderungen des obersten UN-Vertreters auch in diesem Fall weitgehend ungehört. 3 Monate später allerdings bezieht sich die linksgerichtete kolumbianische ELN-Bewegung genau auf Guterres, um der Regierung in Bogota einen 90-tägigen Waffenstillstand anzubieten. Doch der Präsident lehnte umgehend ab und forderte, die linke Guerilla auf stattdessen Entführungsopfer freizulassen und ihre kriminellen Aktivitäten aufzugeben. Auch 4 Jahre nach dem Friedensschluss mit der größten Rebellenbewegung der FARC kämpfen und morden mehrere Rebellengruppen in Kolumbien weiter. Burkhard Birke über eine neue Mordserie und einen geschwächten Friedensprozess.
Am 27. Dezember wurde ich Opfer der Paramilitärs. Sie haben mich abgefangen und feuerten 3 Schüsse auf meinen Kopf ab. Aber der liebe Gott hat mich beschützt. Sie haben 3-mal abgedrückt, aber keine der Kugeln ging los. In diesem Augenblick kam eine Polizeipatrouille vorbei und hat mich gerettet. Nach diesem Vorfall hat Guillermo Tenorio Vitonas Kolumbien verlassen und hält sich seither in Deutschland auf. Der mittlerweile 70-jährige Mitbegründer des KRIK, des Regionalen Rates der Indigenen der Region Cauca, wollte nicht das Schicksal vieler seiner Mitstreiter teilen. Allein in diesem Jahr sind bisher, nach Angaben von INDEPAS, dem Institut für Entwicklung und Frieden, 159 Aktivisten, 6 ihrer Familienangehörigen und 25 ehemalige Guerilleros ermordet worden, praktisch einer jeden Tag. Wer sich in Kolumbien für Indigenen und Menschenrechte, für soziale Belange engagiert oder als ehemaliger Guerillero für den Frieden entschieden hat, lebt gefährlich. Besonders betroffen sind die Regionen Cauca, Huila und Antioquia. Zuletzt haben die Morde drastisch zugenommen. Senator Iván Cepeda vom Polo Democrático.
Según la Fundación Paz y Reconciliación.
Einer Studie der Stiftung Frieden und Versöhnung zufolge hat die Gewalt gegen Aktivisten in Kolumbien während der Pandemie um 53% zugenommen. Da die Medien fast ausschließlich über die Pandemie berichten, findet diese makabre Entwicklung praktisch unbemerkt von der Öffentlichkeit statt.
Passe praktikamente inadvertido ante la opinión pública.
Das Perverse, die mit der Pandemie verbundenen drastischen Ausgangsbeschränkungen in Kolumbien erleichtern den Mördern ihr schmutziges Geschäft. In der Pandemie haben die Morde zugenommen, weil die Aktivisten zu Hause bleiben müssen und dann dort leicht heimgesucht werden können. Erzählt die 42-jährige Sozial- und Friedensarbeiterin Xiomara Luanga. Auch sie musste aus ihrem Dorf Jamundi fliehen. Sie wurde bedroht, weil sie sich weigerte, die Aufenthaltsorte von Aktivisten preiszugeben. Jetzt wartet sie mit Mann und 2 kleinen Kindern auf Asyl in Deutschland. Sowohl Xiomara als auch Guillermo stammen aus der Region Cauca im Südwesten des Landes am Pazifik. Dort treiben Paramilitärs, kriminelle Drogenbanden, Guerilla der ELN und abtrünnige Farc-Kämpfer ihr Unwesen. Auch die offiziellen Sicherheitskräfte haben sich dort nicht gerade einen Ruf als Schützer der Menschenrechte erworben, sondern sollen immer wieder gemeinsame Sache mit Paramilitärs und Banden machen. Vor allem indigene Gruppen aus dem Cauca pochten und pochen auf ihre Rechte. Vor gut einem Jahr boykottierten sie wochenlang die Panamericana, die transnationale Verbindungsstraße nach Ecuador. Seit den 1970er Jahren setzt sich Guillermo Tenorio für die Rechte der Indigenen ein. In den 80er Jahren leitete er zeitweise sogar die nationale Organisation indigener Gruppen Kolumbiens. Die Regierungen versprechen stets viel, halten aber nie Wort, klagt Guillermo Tenorio. Jetzt erhebt er schwere Vorwürfe gegen den amtierenden Präsidenten Iván Duque. Der Präsident gibt Anweisung, uns zu töten. Das steht in einem Flugblatt der Águilas Negras, der paramilitärischen Gruppe der Schwarzen Adler. Sie kündigen an, alle Aktivisten und indigenen Führer zu töten. Das sei ein militärisches Ziel, damit sie dem Präsidenten Iván Duque das Leben nicht mehr schwer machen. Nur wenn man alle Anführer tötet, hören sie auf, die Straßen zu boykottieren und vom Präsidenten Ländereien zu verlangen. Ein Flugblatt einer Gruppe Gesetzloser ist natürlich kein Beweis. Auffällig indes ist schon, dass seit Duques Amtsantritt die Morde an Aktivisten in die Höhe geschnellt sind. Allein 167 indigene Führer wurden in den zurückliegenden beiden Jahren ermordet. Bei der Einsetzung neuer Offiziere zeigte sich der Präsident neulich allerdings problembewusst. Iván Duque:
Hoy más que nunca reafirmamos nuestra convicción de proteger la vida.
Heute, mehr denn je, bekräftigen wir unsere Überzeugung, dass das Leben von Aktivisten geschützt werden muss, die der Drogenhandel, die Betreiber von illegalem Bergbau oder andere Kriminelle ermorden. Das Problem liegt freilich tiefer. Das Vakuum, das die FARC-Guerilla nach ihrer Entwaffnung im Zuge des Friedensprozesses in manchen Regionen hinterlassen hatte, wurde nicht vom Staat, sondern von kriminellen Gruppierungen gefüllt. Die kolumbianische Gesellschaft bleibt überdies tief gespalten, in sozialer Hinsicht und über den Friedensprozess mit der FARC-Guerilla.
Todos somos responsables de lo que aconteció aquí.
Wir tragen alle Verantwortung auf verschiedene Weise. Da ist die Verantwortung der Guerilla, der FARC, da gibt es die Verantwortung der Paramilitärs, die der Streitkräfte, es gibt die Verantwortung der Präsidenten über 60 Jahre hinweg. Aber auch wir Zivilpersonen tragen aufgrund fehlender Solidarität Verantwortung für das Geschehene. Angesichts so vieler Morde, die wir schweigend hingenommen haben, müssten wir viel mehr Schmerz verspüren.
Tendríamos que llenarnos de dolor ante tantos y tantos asesinatos en este país por silencios.
Sagt Pater Francisco de Rú, der Präsident der Wahrheits- und Versöhnungskommission, auch und gerade, weil das Morden weitergeht.
Die Mordserie gegen Indigene in Kolumbien, Deutschlandfunk-Reporter Burkhard Birke berichtete. Und in der kommenden Woche soll sich auch der UN-Sicherheitsrat mit der Lage in Kolumbien befassen, womöglich erstmals seit 4 Monaten in einer Präsenzsitzung in New York. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.